Guten Morgen. Wir wollen heute in der Predigtserie neu weitermachen. Letzte Woche haben wir über den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis gesprochen. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was es bedeutet, in der Neuheit des Lebens mit Jesus zu laufen. Jesus hat nun alles neu gemacht. Nur was bedeutet das nun für uns, die wir Jesus nachfolgen? Wie möchte er, dass wir Christsein eigentlich leben? Galater 3, Vers 1 heißt es: Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Also, wenn Paulus schon einen Satz beginnt mit Ach, ihr unverständigen Galater, dann weiß man, das, was er jetzt sagt, meint er wirklich so, meint er wirklich ernst. Das wird jetzt nicht irgendwie so ein Spaßkapitel, wo er einen Honigtopf rausholt und mal so richtig fleißig austeilt, sondern etwas brennt ihm auf dem Herzen und er hat einen Missstand erkannt und er spricht ihn direkt an in der Gemeinde. Jetzt teilt er mal so richtig aus. Und dieses Wort für Bann bedeutet so viel im Griechischen wie verzaubert sein. Eine Übersetzung schreibt auch, ihr seid total verrückt geworden. Was sie hier meint ist, jemand einen bösen Blick zuwerfen. Was Paulus also hier sagt ist, ach ihr unverständigen Galater, warum schaut ihr kritisch auf andere Menschen herab? Wer hat euch so durcheinander gebracht, dass ihr aus Religiosität heraus andere Leute kritisch beäugt? Ihr habt doch so klar erkannt, was Jesu Tod und Auferstehung am Kreuz für euch bedeutet. Und genau das passierte in der Gemeinde in Galater. Leute kamen in die Gemeinde und wurden von den Christen kritisch beäugt, weil sie dachten, sie seien etwas Besseres, etwas Besonderes als die anderen Menschen. Weil sie sich vielleicht nicht so kleideten, wie sie dachten, wie sich ein Christ zu kleiden hat. Weil sie sich vielleicht nicht so verhielten oder so gesprochen haben, wie manche Christen auch vielleicht auch heute noch sprechen. Paulus hat gesagt, wie seid ihr drauf, dass ihr euch so benehmt? Habt ihr vergessen, was Jesus für euch am Kreuz getan hat? Und was dieser Tod von Jesus für euch bedeutet? Jesus ist für alle Menschen gestorben, weil er alle Menschen liebt. Und dann redet er weiter. In Vers 2, lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Paulus spricht das in dieser Gemeinde an und sagt, ihr habt im Glauben Jesus empfangen. Ihr habt gesehen, was Jesus getan hat. Er ist für euch gestorben. Ihr habt so gut gestartet, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus euer Leben zu leben. Warum versucht ihr jetzt aus eigener Kraft das Ding irgendwie zu Ende zu bringen? Das Evangelium bedeutet doch, dass Jesus alles vollbracht hat. Warum versucht ihr jetzt aus eigenem Leistung, aus eigener Kraft, aus eigenem Druck heraus euer Leben zu vollbringen? Und ich habe so das Gefühl, dass diese Botschaft nicht nur eine wichtige Botschaft für die Menschen damals ist, sondern vielleicht auch eine wichtige Botschaft für uns heute Morgen. Gott sagt, was ihr so stark begonnen habt, vollendet es doch nicht aus eigener Kraft heraus. Tut es doch nicht durch eure eigene Leistung, sondern schaut auf Jesus, den Gekreuzigten, und schaut darauf, was sein Kreuz für euch bewirkt hat. Nehmt das im Glauben doch an. Und das ist immer wieder so wichtig, dass wir dahin zurückkehren und von diesem leistungszentrierten, selbstzentrierten Evangelium umkehren und auf Jesus schauen. Weil das ist es, was das Gesetz möchte. Das Gesetz bewirkt in einem, dass wir versuchen, aus eigener Kraft heraus vor Gott gerecht zu werden. Und Paulus kennt diese Auseinandersetzung übrigens schon eine ganze Zeit. Er hat sich da mal mit Petrus so richtig angelegt. In Apostelgeschichte 15 kannst du das nachlesen. Da hat Petrus gesagt, dass alle neuen männlichen Gemeindemitglieder beschnitten werden müssen. Und dann geht Paulus zu Petrus hin und sagt, sag mal, hast du eigentlich einen Knall? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was du da eigentlich sagst? Was Christus für uns erwirkt hat am Kreuz, reicht doch völlig aus, um vor Gott gerecht zu sein. Eine Beschneidung ist nicht mehr notwendig. Paulus hat sich damit Petrus richtig angelegt, weil es diese Tendenz in den Gemeinden gab, wo Judenchristen, also Menschen, die vorher Juden waren und dann Christus erkannt haben, Bestand, zurück zum Gesetz zu gehen. Ich meine, das Menschenmögliche ist ja manchmal sehr verführerisch. Und es ist vielleicht auch einfacher, es einfacher anzunehmen als das, was Jesus getan hat. Und einfach dankbar dafür zu sein, was er getan hat. Das Gesetz, da möchtest du nicht wieder hin zurück. Ein großes Charakteristikum des Gesetzes ist es, die allerbesten Menschen zu verdammen. Egal, wie gut du vielleicht meinst zu sein. Du kannst es ja mal für dich versuchen, die 10 Gebote durchzugehen. Und da gehen wir nur, ich sag mal, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und du wirst feststellen, dass du jedes einzelne Gebot übertreten wirst oder übertreten hast. Denn was bei Mose, also bei dem, der die 10 Gebote bekam, die Tat ist, war bei Jesus schon der Gedanke. Jesus ist gekommen und hat das ganze Ding nochmal verschärft, nochmal auf ein höheres Level gestellt. Wenn wir das Gesetz so durchgehen, dann ist jeder, der das hört, hier schuldig. Da kommt keiner gut bei weg. Die Natur des Gesetzes ist es, dich zu verdammen, dir deutlich zu machen, dass du aus deiner eigenen Kraft es nicht schaffen wirst, gerecht zu werden vor Gott. Du brauchst einen Retter, du brauchst einen Erlöser in deinem Leben. Wir alle haben versagt. Das Gesetz zeigt uns, dass wir einen Retter brauchen. Es zeigt dir, dass du einen Retter brauchst. Galater 3, Vers 24 beschreibt das so: Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und ich möchte dir sagen, wenn du erlebt hast, dass in deinem Leben etwas neu geworden ist, durch Jesus, dadurch, dass Jesus in dein Leben hineinkam, bist du nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du bist unter der Gnade. Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz Gottes, sondern du stehst unter der Gnade Gottes. Jesus hat dich freigemacht. Jesus hat uns freigemacht von der Schuld und vom Gesetz. Gnade ist immer so eine Sache. Ich glaube, wenn ich hier in Duisburg auf der Fußgängerzone, in der Fußgängerzone eine Umfrage machen würde, was die Menschen unter Gnade verstehen, ich hätte einen bunten Blumenstrauß an Antworten. Und vielleicht würden alle irgendwie so ein bisschen treffen oder auch gar nicht treffen. Ich habe so das Gefühl, Gnade ist irgendwie ein schönes Wort, worüber wir singen können, was wir gerne hören, was irgendwie gerne zitiert wird. Aber so richtig verstehen, tun wir es doch eigentlich nicht. Hast du schon mal versucht, jemanden zu umarmen, der sich nicht gerne umarmen lässt? Es gibt Menschen, die können mit diesem Überschwall von Emotionen und von Zuneigung einfach nicht umgehen. Und sie stehen dann vielleicht da wie ein Baum, als würdest du einen Baum umarmen. Da kommt nicht viel zurück, weil sie einfach nicht wissen. Und es gibt mit Sicherheit verschiedene und auch gute Gründe dafür, warum das so ist. Ich glaube, mit Gnade ist es manchmal ganz genauso. Da kommt die Gnade Gottes auf dein Leben und sie will dich umarmen und wir stehen da wie so ein Baum. Wir wissen nicht so richtig, damit umzugehen. Das ist zu gut, um wahr zu sein, aber die Gnade kommt. Sie kommt in unser Leben durch Jesus in Form von Vergebung, in Form von Hoffnung und Bestimmung. Wir dürfen diese Gnade annehmen. Gnade zeigt sich in Jesus. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Das Gesetz wurde gegeben, aber die Gnade ist gekommen. Es ist manchmal einfach, etwas zu geben, als persönlich hinzugehen. Es ist einfacher, bei Amazon einen Geschenkgutschein zu schicken, mit 2 Sätzen dabei, als selber hinzugehen und ein Geschenk abzugeben und jemanden zu umarmen. Das Gesetz wurde gegeben, aber es hat nicht funktioniert. Die Bibel sagt, durch das Gesetz gebiert die Sünde. Aber die Gnade, sie kam als Person. Gott selbst wurde Mensch in Jesus. Die Gnade kam als Person. Gott kam in diese Welt hinein. Er kam auf diese Welt und er zeigte uns, wie Gott ist. Jesus war Gnade in Person. Wenn du wissen willst, erfahren willst, was Gnade ist, ist es das Beste, in die Bibel zu schauen und zu lesen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Egal, woher sie kamen, egal, was sie getan haben, egal, was sie an allen möglichen negativen Dingen auf ihrem Leben schon drauf hatten oder auch positiven Dingen. Jesus ist den Menschen begegnet. In Jesus sehen wir, wie Gnade ist. Er ist Gnade und Wahrheit. So, was ist also Gnade? Und zuerst möchte ich einmal darüber sprechen, was Gnade nicht ist. Oftmals ist es einfacher, sich von der negativen Seite ranzunähern, um klarzumachen, was es nicht ist, um zu verstehen, was es ist. Erstens, Gnade ist kein Freifahrtschein für Sünde. Gnade bedeutet nicht, Jesus hat alles für mich getan, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Ist doch Gnade. Jesus hat doch schon alles gemacht, ich muss doch jetzt nichts mehr tun. Und ihr Lieben, das ist ein total falsches Konzept. Nun, ich will es euch erklären. Meine Frau ist neben der Gnade Gottes und seiner Erlösung das Beste, was mir je widerfahren ist. Sie ist der absolute Hammer. Meine Frau ist liebenswürdig, sie liebt mich, ich liebe sie. Aufgrund ihrer Liebe für mich, ihrer Vergebungsbereitschaft, ihrer Hingabe, ihrer Liebe, ihrer Freundlichkeit, ihrer Wertschätzung gegenüber meiner Person bin ich noch niemals auf die Idee gekommen. Weil sie das ja alles ist, kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und könnte vielleicht eine Affäre anfangen oder irgendwelche anderen Blödsinn machen, weil sie wird mir ja schon vergeben. Auf dieser Gedanke ist so fremd und ist so weit weg. Weil ihre Liebe zu mir verleitet mich, nicht irgendwelchen Blödsinn zu machen, sondern noch viel, viel mehr Zeit mit ihr zu verbringen und mich noch mehr dort hinein zu investieren in diese Beziehung mit ihr. Das ist Gnade. Gnade bedeutet, ich habe die Liebe, die Güte und die Freundlichkeit Gottes erlebt. Und weil ich das erlebt habe, wie könnte ich noch irgendetwas anderes haben wollen? Sondern ich gehe zu Gott und ich verbringe Zeit mit Gott. Die Gnade Gottes verleitet dich dazu, noch mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Es führt dich nicht in die Sünde, sondern in die Heiligung, in die Gegenwart Gottes. Das Wesen der Gnade ist Heiligung. Das zweite, Gnade ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Ich habe es nicht verdient, aber Gott hat es mir gegeben. Gott hat durch Jesus Christus in ihm mir seine Liebe erwiesen. Gnade ist nicht ein theologisch abstraktes Konzept, was wir nicht verstehen können, sondern Gnade ist ein unverdientes Geschenk und es offenbart sich in der Person Jesus Christus. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich die Gnade Gottes für die Menschen. Eine Geschichte in der Bibel, die für mich so deutlich zeigt, wie gnädig unser Vater im Himmel ist, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Die Geschichte verdeutlicht für mich so stark, wie Gott ist und dass er mich annimmt als sein geliebtes Kind. Folgendes ist geschehen. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und der jüngere Sohn kam zum Vater und hat gesagt, hey, mir reicht's jetzt. Ich will mein Erbe von dir haben und ich werde mein Leben alleine begehen. So ein bisschen, wenn er daran denkt, so am letzten Sonntag, ich kann alleine Entscheidungen treffen, ich weiß besser, wie es geht, ich mache mein Ding für mich selber. Und so hat er sein Erbe genommen, ist losgezogen, hat alles verprasst, in Saus und Braus gelebt, Frauen, Partys, Action, was auch immer du dir vorstellen kannst. Und irgendwann ging sein Leben bergab. Irgendwann war das Geld alle, irgendwann war der Reichtum weg. Und er landete bei den Schweinen im Stall, als Jude bei Schweinen. Das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest, unreine Tiere. Und hat sich da irgendwie durchgeboxt. Und dann, lesen wir in Lukas 15, Vers 18, hat er eine Erkenntnis. Und er sagt, ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tageslöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel um den Hals und küsste ihn. Ich stelle es mir so vor, dieser Sohn, dieser verlorene Sohn sitzt da im Schweinestall und denkt sich aus und überlegt sich, okay, was sage ich zu meinem Vater, ich muss da zurückkehren. Und irgendwie diese Scham und dieses sich offenbaren, überwinden und zu ihm gehen. Und er legt sich diesen schönen Satz zurecht und diese Sätze und er geht hin und übt den vielleicht noch vorher die ganze Zeit und dann passiert Folgendes. Schon von Weitem sah ihn der Vater. Der Vater rannte auf seinen Sohn zu, er fiel ihm um den Hals und der Sohn kam gar nicht dazu, seinen schön ausgedachten Satz zu sagen. Der Vater schenkt ihm ein neues Gewand, er gibt ihm den Siegelring, ein Zeichen dafür, dass er zur Familie gehört und schmeißt die größte Party, die es nur geben konnte, mit den besten Sachen, die er nur hat. Weil sein Sohn endlich wieder zu Hause ist. Was tust du, wenn die Gnade auf dich zugerannt kommt? Dieser Sohn hat so die Gnade des Vaters erlebt, seine Arme geöffnet, die Liebe erlebt für sein Leben. Heute Morgen die Gnade Gottes kommt auf dich zugerannt. Der Vater im Himmel, er liebt dich. Du bist vielleicht in einem Schweinestall, aber es hindert ihn nicht daran, dich zu umarmen. Die Gnade Gottes ist so viel kraftvoller als jede Sünde dieser Welt. Egal, was du getan hast, egal, wie weit weg du vielleicht bist, egal, was du angestellt hast, wirklich egal, die Gnade Gottes ist größer. Die Bibel sagt, es gab noch einen zweiten Sohn, der war nicht glücklich über seinen jüngeren Bruder. Er hat Mist gebaut, kommt wieder und jetzt bekommt er auch noch die dicke Party. Er geht zu seinem Vater und beschwert sich die ganze Zeit, sagt er, bin ich in deinem Haus gewesen, hab für dich gearbeitet, hab alles gemacht und getan und dafür gesorgt, dass es uns hier richtig, richtig gut geht. Aber für mich hast du noch nie diese Party geschmissen. Und jetzt kommt dieser Nichtsnutz, dieser Taugenichts von jüngerem Bruder und du schmeißt die größte Party, die man sich nur vorstellen kann, mit den besten Sachen. Schenkst ihm sogar ein neues Gewand und den Siegelring, obwohl er schon sein ganzes Erbe bekommen hat. Und so ein bisschen kann man ihn doch verstehen, oder? Und dazu sagt Paulus Folgendes. Ihr liebe Galater, warum seid ihr so verrückt geworden, dass ihr wieder zurückkehrt zum Gesetz? Warum dieser kritische Blick? Mein Junge war verloren und jetzt ist er wieder zu Hause. Der ältere Sohn war immer nur damit beschäftigt, sagt die Bibel, zu ackern, zu schuften. Und das weist er seinem Vater vor. Er hat getan, er hat gehandelt, er hat so viele Dinge vorzuweisen. Und damit geht er jetzt zu seinem Vater und sagt, guck mal, was ich alles getan, geleistet habe für dich. Was er nicht getan hat, ist Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Der ältere Sohn hat keine Zeit mit seinem Vater verbracht. Er hat sich nicht lieben lassen von seinem Vater, sondern er war damit beschäftigt, all die richtigen Dinge zu tun und das vorweisen zu können vor seinem Vater. Es ist manchmal einfacher, vom Schweinestall zu Jesus zu kommen, als aus Religiosität zu Jesus zu kommen. Weil es bedeutet, ich muss aufgeben. Ich muss aufgeben und muss das, was ich vielleicht vorweisen könnte, hinlegen und sagen, darauf kommt es nicht an, sondern die Gnade Gottes, sie kommt. Und sie ist ein Geschenk und ich kann nichts dazu tun. Ich kann nur meine Arme aufmachen und kann sie empfangen. Ich empfange ein Geschenk, welches ich nicht verdient habe und mir nicht erarbeiten kann. Ich muss es einfach nur empfangen. Und ich glaube, das ist manchmal viel, viel schwieriger, als es sich anhört. Aber ich will dich einladen, das zu tun. Ich will dich einladen, umzukehren. Egal, wo du gerade bist, ob du im tiefsten Schweinestall deines Lebens bist oder ob du in Religiosität gefangen bist und damit beschäftigt bist, das Richtige zu tun. Kehre um zum Vater, verbringe Zeit mit ihm. Öffne doch deine Arme, denn die Gnade kommt angerannt. Und sie ist angerannt gekommen durch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist am dritten Tag. Er hat den Tod, die Schuld und Sünde besiegt ein für alle Mal. Sie ist bezahlt, deine Schuld ist bezahlt, damit du eine Beziehung mit Gott haben kannst. Die Gnade kommt gerannt. Lass uns noch miteinander beten. Vater, ich danke dir dafür, dass deine Gnade jeden Tag neu ist. Und dass wir nur unsere Arme aufmachen müssen, nur sagen müssen, hey, wir wollen es haben. Und ja, wir haben es eigentlich nicht verdient, aber du gibst sie uns aus Gnade, aus Liebe zu uns, Herr. Vater, und ich bete, dass du jedem Einzelnen, der diese Botschaft hört, begegnest in dieser Gnade, dass sie angerannt kommt in das Leben hinein. Vater, und ich bete, dass jeder Einzelne, der das hört, diese Gnade annimmt und erkennt, wer du bist und was du für ihn bereitet hast.